SRF 1.
Und da ist das Regionaljournal Graubünden. Heute geht es um die Vision für eine neue Bündnerregion, die Region Ruinauta. Dann um die Begeisterung der Bündner Regierung für Olympische Spiele. Und schließlich geht es um den Kampf um Bergün-Filisur-Tourismus, ums Überleben. Das Wetter morgen, es schneit immer wieder. Am Mikrofon Stefanie Hablützel. Der Adrian Steiger ist neuer Gemeindepräsident von Flims. Kaum 2 Wochen im Amt lanciert er eine erste grosse Vision. Aus den 6 Gemeinden Rheinschlucht soll eine Region mit dem Namen Ruinauta werden. Diana Jörg.
Der 58-jährige Adrian Steiger war schon mal Gemeindepräsident von Flims. Bis 1995, wo er wegen der Amtszeitbeschränkung musste zurücktreten. In diesen 18 Jahren, wo der Adrian Steiger nicht politisiert hat, ist viel gelaufen. Nicht nur in den Gemeinden, auch kantonal. Zum Beispiel die Gebietsreform, die der Kanton politisch auf 11 Regionen reduziert. Bis 2015 soll klar sein, wie die Regionen genau aussehen. Und genau da setzt der Adrian Steiger mit seiner Vision an, wie er heute gegenüber der romanischen Tageszeitung Quotidiana gesagt hat. Statt dass Flims, Trinn und der Minz, wie vorgesehen, zu der Region Imboden würden gehören, würden sie zusammen mit der Gemeinde Laax, Valera und Schleuss die neue Region Ruinauta bilden.
Mir passt eigentlich nicht, wie der Vorschlag da ist. Und meine Idee war, dass man eine Region Ruinauta mal als ersten Schritt etabliert.
Dass die Region Ruinauta neben den Tourismusort Flims, Laax, Valera auch die Gemeinden Schleuss, Trinn und der Minz würde mit einbeziehen, mache Sinn, sagt Adrian Steiger. Weil?
Es ist wirklich geografisch eine Geländekammer im weitesten Sinn und der Ruinauta unten dran, der Rhein, ist Anstösser und das wird auch in Zukunft ein Begriff sein, der bekannt werden wird. Also da sind doch sehr grosse Voraussetzungen da, um das zum Erfolg zu bringen.
Neben der Region Ruinauta schwebt dem Adrian Steiger aber noch etwas anderes vor. Die Gemeinden, die die Region bilden, könnten auch noch gerade zu einer Gemeinde fusionieren und voneinander profitieren. So könnte man sich zum Beispiel wirtschaftlich breiter aufstellen. Und das nicht nur im Tourismus. Dass Gemeinden enger zusammenarbeiten sollen, das sieht auch der Gemeindepräsident von Valera, der Wendelin Casutta, so. Aber gerade fusionieren, das sage ich für seine Gemeinde zurzeit nicht realistisch.
Valera ist bereit, sehr eng zusammenzuarbeiten mit den Nachbargemeinden, wo es Sinn macht. Am meisten Sinn wird machen in der Schule, dort das Potenzial voll ausschöpfen. Und aber Fusion, Gemeindefusion momentan für Valera ist es nicht aktuell.
Zuerst stehen jetzt in Graubünden aber mal die Regionen im Mittelpunkt. Bis man zu Flims dann kann über eine Gemeindefusion Ruinauta nachdenken, wird noch ziemlich viel Wasser der Rhein durchfliessen.
Die Bündner Regierung steht hinter Olympischen Winterspielen Davos und St. Moritz. Das hat sie schon ein paar Mal gesagt, bei Präsentation der Vorlage und im Grossen Rat. Heute hat die Regierung nochmal zum Mediengespräch eingeladen und Geschlossenheit demonstriert. Luca Laube.
Neuigkeiten hat die Regierung heute nicht parat gehabt. Stattdessen haben alle 5 Regierungsräte nacheinander erzählt, was die Olympischen Spiele für ihr Departement bedeuten würden. Dass die Spiele für die Finanzen verkraftbar wären, dass sie Junge für den Sport begeistern würden oder dass der Bund einen Haufen Geld an den öffentlichen Verkehr im Kanton zahlen täte. In erster Linie ist es darum gegangen, geschlossen aufzutreten und für die Olympiakandidatur zu kämpfen. An der Urne könnte es nämlich knapp werden. Angst, dass es ein Nein könnte geben, hat die Regierung aber nicht, sagt der Präsident Hans-Jörg Draxl.
Ja, Angst darf man in der Politik nie haben. Man kann gewinnen und man kann verlieren, aber man kann dafür kämpfen vorher. Und das macht die Regierung. Sie will die Bevölkerung überzeugen, dass sie am 3. März Graubünden weiterbringt.
Vor einer Woche hat der SP-Präsident John Pult das der Regierung noch vorgeworfen. Sie hätte im Thema Olympia viel zu viel Gewicht gegeben. Ein Linkskomitee kämpft gegen die Olympischen Spiele. Das startet seine neue Kampagne morgen.
Tourismusorganisation von Bergün und Filisur kämpft ums Überleben, weil das Geld fehlt. Dazu kommen knapp 800'000 Franken Schulden. Im November haben die Verantwortlichen eine neue Strategie präsentiert, mit schlankeren Strukturen und mehr Einnahmen. Hat sich jetzt die Situation 2 Monate später entspannt? Das habe ich der Geschäftsführer Robert Wildhaber als erstes gefragt.
Die Lage ist nicht entspannt, die ist weiterhin sehr ernst. Wir kämpfen täglich, wöchentlich, einfach wie auf einer Spiessroute, dass wir unseren Forderungen nachkommen können. Und wir sind vor allem auch daran, die Kostenstruktur zu optimieren. Aber die Situation ist weiterhin ernst, aber sie ist nicht ganz hoffnungslos.
Also das heisst, Sie haben hohe laufende Kosten. Die RHB und auch der Park Ehlen, die kommen Ihnen zurzeit entgegen. Die verzichten auf 150'000 Franken für den Moment für Rechnungen. Auch die Gemeinde Bergün ist Ihnen entgegengekommen, hat einen weiteren Kredit gegeben von rund 40'000 Franken. Geht so nicht das überhaupt?
Nein. Das denke ich nicht. Also dann wären wir wirklich in der Insolvenz. Ich muss allerdings sagen, die Beträge, die Sie gesagt haben, und von diesen Organisationen, das sind kein Verzicht, sondern Forderungsaufschiebungen. Und der Beitrag von der Gemeinde von diesen 43'000 Franken, das ist ein Übergangsdarlehen. Das muss also alles zurückgezahlt werden. Das ist also im Moment einfach das Feuer löschen, wo gerade anfällt, aber das Problem ist nicht gelöst, weil gerade zum Beispiel mit dem Kredit von der Gemeinde Filisur hat sich auch die Verschuldung noch erhöhen.
Sie haben im November haben Sie präsentiert, wie man die Situation entschärfen möchte. Da geht es darum, um mehr Geld reinzuholen über Kurtaxen. Auch möchte man die Strukturen von der Tourismusorganisation entschlacken. Also konkret gewisse Sachen, wo man heute verantwortlich ist, wie das Baden, das soll neu wieder bei den Gemeinden sein. Es würde mich noch wundern, wann entscheidet sich denn die Zukunft der Tourismusorganisation? Wann kann man sagen, jetzt sind wir über den Berg?
Die entscheidet sich in den nächsten Wochen. Wir haben zum Beispiel bereits jetzt vorgesehen, dass die Veräusserung von diesen Wintersportanlagen schon übernächste Woche in eine öffentliche Ausschreibung geht. Dann gibt es eine außerordentliche Generalversammlung, voraussichtlich ca. Mitte März, wo dann der Schlüsselentscheid getroffen wird. Und dann gleichzeitig müssen auch an diesen Gemeindeversammlungen die Entscheid getroffen werden bezüglich Anpassung vom Gesetz, wo dann all das, was ich vorhin gesagt habe, der Vollzug und auch die sogenannte Entschlankung, ja dann auch Rechtsgrundlage werden kriegen in Form von, dass die Gesetze so geändert werden.
Sagt der Robert Wildhaber, er ist vorübergehend Geschäftsführer von Bergün Filisur Tourismus. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist jetzt 20 vor 6. Genau wie in Graubünden sind auch im Kanton St. Gallen Gemeindefusionen ein grosses Thema. Die einen wollen, die anderen haben schon. Zum Beispiel die Stadt Rapperswil mit der Gemeinde Jona. Seit 5 Jahren sind sie zusammen eine Gemeinde. Die Politik, die will so Gemeindezusammenschlüsse, aber bringt auch das, was sie machen? Der Thomas Zuberbühler hat bei verschiedenen Gemeinden im Kanton St. Gallen nachgefragt.
Wo man gesagt hat, jetzt schafft man so viel zusammen, man hat Verwaltungsteile zusammengelegt und so weiter. Und man muss sagen, eigentlich, der nächste Schritt kann nur noch die Fusion sein.
Und dann hat die Gemeinde Neckartal St. Gallen Fusionsgeschichte geschrieben. Auf 2009 sind Brunadere, Mogelsberg und St. Peterzell zusammengegangen als erste Gemeinde unter dem neuen kantonalen Vereinigungsgesetz. Die Präsidentin von der neuen Gemeinde ist Vreni Wild geworden. Sie ist es auch heute noch. Und sie ist auch heute noch überzeugt von dem Zusammenschluss.
Verwaltungsmässig haben wir sehr viel Kosten tiefer. Also wir haben Personal runterfahren. Wir haben effektiv da umgesetzt, wo man mal den Leuten versprochen hat. Man hat gesagt, es gibt eine schlankere Verwaltung, eine schlankere Organisation, das ist bereits so. Und es gibt natürlich auch Kosten, die sich nicht verändern, das ist klar. Oder?
Geld, das es braucht, um die Strassen zu unterhalten, zum Beispiel, die Kosten gehen halt auch bei einer fusionierten Gemeinde nicht zurück. Trotzdem zahlen die Neckartalerinnen und Neckartaler heute weniger Steuern als noch vor der Fusion, auch darum, weil der Kanton rund 10 Millionen Franken gegeben hat. Das macht er fast immer, wenn die Gemeinden sich bereit erklären, zum Zusammengehen. Mit dem Geld macht er aus der höher verschuldeten Nachbarsgemeinde eine attraktive Brut. Fast 80 Millionen Franken hat St. Gallen in dem Sinn schon verteilt. Das Ziel sind finanzstarke Gemeinden, so dass am Schluss eben auch der Kanton spart beim Finanzausgleich. In der Gemeinde Neckartal ist fusioniert, aber nicht alles viel einfacher. Wer in die Gemeinde fährt, weiss wieso. Sie ist so lang gezogen und so verzettelt, dass es kein Zentrum gibt. 10 Dörfer und Weiler hat es dafür und jeder Teil wird sicher sein, dass er auch gehört wird. Die Vreni Wild präsidiert darum einen grossen Gemeinderat.
Es ist wichtig, dass aus allen Teilen von der Gemeinde Leute im Gemeinderat sind, aber eigentlich ist der Gemeinderat für die ganze Gemeinde verantwortlich und nicht nur für seinen Ortsteil.
Und wie viele Einwohner haben Sie gesagt in Ihrer Gemeinde?
4'100.
Und 7 Gemeinderäte?
Ja.
Ist das nicht ein viel?
Nein. Eben jetzt gerade natürlich in dieser Situation, wo wir sind, dass wir jetzt zusammengeschlossen haben, dass wir so viele Ortsteile haben, ist das natürlich mit 7 Gemeinderäten sehr gut.
Organisatorisch funktioniert die fusionierte Gemeinde Neckartal also, muss sie auch, weil die Gemeinden immer kompliziertere Aufgaben müssen wahrnehmen und man in einer grösseren Gemeinde auch eher gute Arbeitskräfte findet. Aber viele Einwohnerinnen und Einwohner denken noch immer in den alten Strukturen. Neckartaler oder Neckartalerin sagt sich fast niemand, nicht einmal Gemeindepräsidentin.
Ich bin Waldschöne-Gründlerin, aufgewachsen in Brunodere. Geboren in Neckar, also ich bin praktisch über die ganze Gemeinde irgendwo mal wohnhaft gewesen.
Und die Strukturen führen dazu, dass es neue Ansprüche gibt, so im Stil von «Das Dorf sagt, wenn Säbdorf das überkommt, dann würden wir dafür tasten da». In dem Sinn hat die Gemeindefusion vom Neckartal nicht mehr und nicht weniger gebracht, als man sich hauptsächlich vorgenommen hat, eine schlankere Verwaltung und eine stärkere Stimme gegen aussen. Vom Neckartal kann man dann mit dem Auto über die Wasserflur fahren und kommt irgendwann auf Rapperswil. Sorry, Rapperswil-Jona. Die Stadt am Zürichsee hat 2007 mit der Nachbargemeinde Jona fusioniert. Es war ein Heirat ohne viel Liebe. Auf alle Fälle von Seiten Jonerinnen und Joner. Ein paar Jahre vorher, bei der ersten Fusionsoffensive, haben sie die Rapperswiler nämlich noch zum Teufel gejagt. Und an 7 Jahren nach einem knappen Jahr sind die beiden in den Köpfen noch nicht eins geworden, sagt der Stadtpräsident Erich Zoller.
Das spürt man beispielsweise, jetzt ist die Fasnacht, die vorher steht, also dort nehmen sich die beiden sicher wieder hoch, also da würde ich auch ein bisschen mitmischen. Man spürt schon auch gewisse Sachen, gerade letztes Jahr, wo eben dann das Verkehrsprojekt ja, von der Bürgerschaft abgelehnt worden ist, dort hat man auch wieder gesehen, ein bisschen, es kommt darauf an, wer in welchem Teil von dieser Stadt wohnt. Dann hat man ein bisschen anders argumentiert, also dort ist der Graben noch mal ein bisschen sichtbar geworden.
Aber anders als im Neckartal, wo die 3 Gemeinden geografisch auseinander liegen, hat der Fusion zu Rapperswil-Jona schon allein aus der Nähe zueinander müssen auf den Tisch kommen. Wo das die alte Grenze war, kann sich ein Ortsfremder heute nicht mehr erschliessen. Wer dafür schon mal im berüchtigten Stau in der Rosenstadt gesessen ist, der weiss dafür, dass die Verkehrsplanung, der Präsident jetzt antönt, zuoberst auf der Prioritätenliste steht. Die Fusion mache die Arbeit jetzt leichter, sagte Erich Zoller.
Also es braucht nicht jetzt 2 Bürgerschaften, 2 Behörden, allenfalls sogar noch 2 Planungsteams, die da arbeiten, quasi am gleichen Problem, sondern es ist eine Bürgerschaft, es ist ein Planungsteam und es ist eine Behörde und es ist auch schon genug grosse Herausforderung, da kann man tatsächlich feststellen. Aber so meine ich, haben wir eher die Chance, am Schluss eine Lösung zu finden, wo Bürger und Bürgerinnen dahinterstehen können.
Also auch da, die Fusion hat vor allem das Verwalten von der Gemeinde, respektive der Stadt, einfacher gemacht. Finanziell hat Rapperswil-Jona laut dem Stadtpräsident praktisch nichts rausgeschaut. Wenn 2 oder 3 Gemeinden fusionieren, so wie das auf das Jahr her zum Beispiel auch Gommiswald, Rieden und Ernetschwil gemacht haben, dann hätte das mehr mit dem Kopf und weniger mit dem Herz zu tun.
Für mich ist das Zusammengehen von 2 Gemeinden wahrscheinlich eher ein rationaler Entscheid. Und bis wirklich 2 Gemeinden auch emotional voll zusammenwachsen, da braucht es eine gewisse Zeit.
Das meint der Erich Zoller, der Stadtpräsident vom fusionierten Rapperswil-Jona. So, und jetzt ab von Politik in die Freizeit. Die einen, die joggen, um sich zu entspannen, die anderen machen Yoga. Und ja, da gibt es noch die, die dann einfach abtauchen. Zum Beispiel der Christoph Schnell, und zwar wortwörtlich. Wenn am 59-Jährigen alles zu viel wird, dann packt er sein Modell-U-Boot, die Fernsteuerung und stürzt sich in den Bodensee. Der Sascha Zürcher hat den angefressenen Modellbootbauer St. Gallen getroffen.
Aufgewachsen ist der Christoph Schnell zu Goldach am Bodensee. Schon als kleiner Knopf war der Primarschüler fasziniert von Wasser und Schiff. Und seither hat sie ihn nicht mehr losgelassen. Er hat sich ständig weiterentwickelt und mittlerweile ist er in der Königsklasse vom Modellbau angekommen. Und da werden keine Segelboote oder Fischkutter mehr zusammengebastelt. Der Christoph Schnell baut U-Boote nach. Und zwar modellgetreu.
Das ist sehr schwierig. Also auch erfahrene Modellbauer trauen sich nicht an das Thema an. Weil ein U-Boot ist halt ein Boot. Auch wenn es auftaucht ist, ist es immer fast mit Wasser bedeckt. Im Gegensatz zu einem Schiff, wo eben der grösste Teil ob der Wasserlinie ist.
Sein ganzer Stolz ist ein russisches Modell. Die legendäre Kursk, die hat er im Maßstab 1 zu 150 nachgebaut. Gut einen Meter lang und rund 14 Kilo schwer ist das Teil, wie der Tüftler Stolz erzählt.
Das ist also der Vorderteil, der Bug, hinten dran, Säck, dann die Abdeckung und der Rumpf und der Turm. Der ist jetzt hier speziell ausgebaut. Das heisst, der hat jetzt eine Miniaturkamera eingebaut auf dem Fahrstand, kann man sagen, oben. Dazu hat es ein kleines Loch.
Und so fühlt sich der Christoph Schnell ganz als U-Boot-Kapitän, wenn er sein Unterseeboot steuert und Bilder anschaut, die die Kamera macht.
Da sieht man praktisch aus dem Fahrstand raus, wie das aussieht, wenn das fährt, ob Wasser. Also unter Wasser sieht man natürlich nichts, weil die Sicht ist meistens sehr schlecht. Aber ob Wasser sieht man, also es ist schon ziemlich realistisch, wie es aussieht.
Im richtigen Leben ist der Christoph Schnell Komponist und Inhaber von einer Ton- und Filmagentur. Technik hat ihn schon immer fasziniert.
Das ist eigentlich die Herausforderung als Modellbauer, etwas zu machen, wo technisch anspruchsvoll ist. Das heisst, man muss etwas verstehen von Elektrik, von Elektronik. Man muss etwas verstehen von der ganzen Technik, wie taucht ein U-Boot, wie stabilisiert man ein U-Boot, also in allen Richtungen, weil das ist im Prinzip ist ein U-Boot ein Flugzeug unter Wasser. Das heisst, man hat dort eine dritte Dimension, die man bei einem normalen Boot eben nicht hat.
500 Stunden und zigtausend Franken hat er in seine Mini-Kursk investiert. Wie viel Geld er schon reingesteckt hat, alles insgesamt, das will und kann er nicht sagen. Aber das sei auch gar nicht so wichtig, meint er.
Man darf jetzt das Hobby nicht einfach am Geld aufhängen. Dass jedes Hobby kostet irgendwie Geld, das ist ganz klar. Aber man hat nebst dem Spass oder dem Fun, oder, wo jedes Hobby bringt, hat man auch gewisse Trainingseffekt fürs Gehirn.
Ein Dutzend Modellschiff steht in seinem Bastelzimmer daheim in St. Gallen. Die Modelle zeigt er den Besuchern gern und erklärt ihnen, was man dazu alles wissen muss. Zu der Sammlung gehören auch drei U-Boote. Das eine ist eben die legendäre Kursk. Die Hülle von dem U-Boot, die hat er fix fertig gekauft und zusammengebaut. Aber das Innenleben hat er selber gemacht, selber konstruiert. Und da schauen wir doch gerade mal rein.
Sieht man da die Lagerung, die Lagerungsklötze, wo noch nicht der Druckkörper reinkommt. Also kann ich mal zeigen, wie es aussieht. Das kommt so.
Und eben der Druckkörper ist das A und O. Das ist eine durchsichtige Röhre. Da drin sieht man jenste Drähte und Mechanismen. Und auf seinen Druckkörper ist der Hobby-Tüftler dann auch besonders stolz. Denn so einen komplizierten Antrieb selber zu bauen und zu konstruieren, das könne nicht jeder.
Nebst einem relativ guten Portemonnaie für ein U-Boot braucht man natürlich auch Erfahrung, das ist fast das Wichtigste. Man kann also nicht einfach hingehen und sagen, okay, jetzt morgen baue ich mal ein U-Boot. Das heisst, man muss sehr viel wissen, mal über Schiffsmodell bauen, man muss wissen über Materialien, über die ganze Technik und so weiter. Es braucht da relativ viel, sage ich mal in Anführungszeichen, Vorlauf, bis man so etwas kann, herangehen.
Den Winter nutzt der Christoph Schnell zum Flicken und Überholen. Jetzt sei Werftzeit. Schliesslich soll sein Schatz bei der nächsten Ausfahrt abtauchen und vor allem wieder auftauchen.
Bei einem U-Boot ist also der kleinste Fehler, sei er mechanisch oder elektronisch, führt in der Regel zum Verlust vom Modell. Also das haben wir auch schon im Club, dass U-Boote getaucht sind und nicht mehr aufgekommen sind.
Das Fahrbild, die berühmte Kursk, ist im Jahr 2000 nach einem Defekt versunken und nicht mehr auftaucht. Damit es seinem Modell nicht so geht wie am legendären russischen U-Boot, hat der Christoph Schnell verschiedene Sicherheitsmechanismen eingebaut. Der Verlust von seinem U-Boot wäre seine Horrorvorstellung.
Also da wäre natürlich vor allem auch ein Prestigeverlust. Das ist eigentlich fast schwer zu verkraften als wenn das Boot verloren geht.
Viele Tüftler haben die grösste Freude am Werktisch, am Studieren und Ausprobieren. Und wenn es dann ans Fahren im Wasser geht, ans Fernsteuern vom Boot, dann ist der Spass schon fast wieder vorbei. Anders sieht es beim Christoph Schnell aus.
Also das Umfahren ist natürlich ein Nervenkitzel, ein Fehler und das U-Boot kann verloren sein. Aber natürlich das Bauen und vor allem die Konzeption, wie gesagt, ist eigentlich der grösste Teil ist Konzeption und das Bauen ist eigentlich dann nur noch das Ausführen. Das ist natürlich ja, eine geistige Herausforderung, die sehr viel Spass macht.
Und der Spass, den hat er schon bald auch wieder verrissen, wenn er am See steht und sein Boot fahren lässt. Dann kann er vom Stress abschalten und in andere Sphären abtauchen.
Der Beitrag von Sascha Zürcher. Und am liebsten lässt Christoph Schnell sein U-Boot zu Goldach ins Wasser. Dort hat sein Club, der Schiffsmodellclub, einen eigenen Naturweiher. Das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1, es ist 5 Minuten vor 6. Und wir sind beim Wetter. Die Prognose hat der Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Nacht kommt es im ganzen Kanton zeitweise schneien und die Temperaturen gehen zurück. In Chur gibt es noch minus 4 Grad, im Engadin morgen um die minus 12 Grad. Am Morgen schneit es immer wieder, es gibt dazwischen zwar etwa mal ein paar trockene Abschnitte, die Sonne zeigt sich kaum. Am meisten Schnee gibt es einerseits vom Norden her im Prättigau, andererseits vom Süden her im Oberengadin. Der grosse Schnee ist es aber allgemein nicht. Die Temperaturen bewegen sich nicht gross, es gibt in Chur minus 2 Grad, in Flims minus 5, im Engadin und in Davos maximal minus 9 Grad. Nur im Misox gehen die Temperaturen über 0 Grad, in Rovaredo gibt es etwa 3 Grad. Am Donnerstag ist es dann weiter stark bewölkt, die Sonne zeigt sich kaum, es schneit immer wieder, zum Teil auch mal kräftig. Es bleibt kühl, Temperaturen in Chur gehen maximal auf minus 2 Grad.
Und das sind die Meldungen vom Bündner Tag. Der Gemeindepräsident von Flims hat eine Vision für eine neue Bündner Region. Er schlägt die Region Ruinauta vor, mit Gemeinden von Schleus bis Taminz. Davon können die Gemeinden wirtschaftlich profitieren, hat er gegenüber der romanischen Tageszeitung Quotidiana gesagt. Welche Gemeinden in Graubünden zu welchen Regionen gehören, das soll bis 2015 klar sein. Die Bündner Regierung hat heute nochmals erklärt, wieso sie für Olympische Winterspiele Davos und St. Moritz ist. Graubünden und die Schweiz können die sich mit einer Kandidatur in der ganzen Welt präsentieren, schreibt die Regierung. Gleichzeitig können wir mit Hilfe vom Bund in die Infrastruktur investieren. Tourismusorganisation Bergün Filisur kämpft ums Überleben trotz neuer Strategie. Man sei nur nicht Konkurs gegangen, weil die Gläubiger für den Moment auf Geld verzichten, sagt der Geschäftsführer Robert Wildhaber. Die neue Strategie soll in den nächsten Monaten umgesetzt werden. Das Ziel sind mehr Einnahmen und schlankere Strukturen. Und das war es vom Regionaljournal Graubünden. Mein Name ist Stefanie Hablützel. Alle Bündner Nachrichten die finden Sie auch im Internet. Der Weg dorthin. srf.ch/news. Dann auf die Regionen klicken.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.